Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Constanze Lehmann. Den Honigbienen geht es im Vergleich zu den Wildbienen ganz gut. Die Zahl der Bienenvölker steigt wieder. Und in Deutschland kümmert sich eine wachsende Zahl von Imkern um die Nutztiere. Warum haben dann Wissenschaftler und Praktiker aus 15 Staaten im Rahmen des EU-Projektes Smart Bees 4 Jahre lang geforscht? Immerhin 6 Millionen Euro gab es für das Projekt. Zum einen ging es den Forschern um den wohl ärgsten Feind der Biene, die Varroamilbe, und um die Frage, wie vielfältig ist der Bienenbestand noch. Julia Beiswenger über eine dominante Biene und Smart Bees.
Das sind die Karnika-Bienen, die bei uns im Land hauptsächlich vertreten sind. Typisch für die Karnika-Biene ist, dass sie grau ist und auch gut sichtbare Filzbinden hat.
In Deutschland gibt es inzwischen kaum andere Honigbienen. Karnika liefert mehr Honig und sticht seltener als andere Subspezies. Darum wird sie von Imkern bevorzugt. Auch von Hans-Jörg Bräuninger. Um Königinnen für die Zucht auszuwählen, kontrolliert er mehrmals im Jahr seine Bienenvölker.
Wenn ich an einem Volk arbeite, dann dokumentiere ich zum Beispiel, ob in dem Volk Nachschaffungszellen für Königin angesetzt sind, um die Schwarmträgheit zu beurteilen. Außerdem merke ich schon, wenn ich im Volk arbeite, ob vielleicht eine Biene mich doch mal anfliegt oder vielleicht sogar sticht, sodass ich die Sanftmut bewerten kann. Und außerdem wiege ich den Honig aus, um eben auch den Ertrag zu dokumentieren.
Die Karnika ist ein Verkaufsschlager und inzwischen in ganz Europa verbreitet. Bedroht ihr Erfolg die genetische Vielfalt? Verdrängt sie andere Honigbienen? Um das zu prüfen, untersuchten Wissenschaftler im Rahmen des EU-Projektes Smart Bees den Bestand der europäischen Honigbienen, erzählt der Koordinator Kaspar Bienefeld.
Wir haben Proben genommen in ganz Europa, auch anliegende Länder Europas. Und diese wurden dann morphologisch untersucht. Die Bienen unterscheiden sich im Aussehen, aber wir haben auch molekulargenetische Analysen gemacht, um zu schauen, ob das noch die reinen Rassen sind. Die gute Nachricht war, es gab in allen Ländern noch Restbestände dieser Rassen. Die schlechte war, es gab auch viele, wo wir schon eine Einkreuzung von anderen Rassen festgestellt haben. Und manche Rassen sind kurz davor auszusterben.
Die meisten leiden unter Verdrängung durch die Karnika-Biene. Kurz vor dem Aussterben stehen vor allem Arten in kleinen, heißen Ländern wie Malta oder Griechenland. Eine gefährliche Entwicklung für die europäischen Honigbienen.
Sie wissen, wir haben den Klimawandel und in ein paar Jahren, Jahrzehnten, wird man vielleicht Rassen sehr gut gebrauchen können, die mit heißeren und trockenen Klimabedingungen zurechtkommen. Das heißt, es wäre sehr negativ, jetzt diese Subspezies zu verdrängen und diese genetischen Ressourcen nicht mehr zu haben. Wir möchten auf jeden Fall die Option haben, auf sie zurückgreifen zu können, falls sich Bedingungen ändern.
Es gilt, alle Arten zu erhalten, so die Forscher. Züchter aus Deutschland oder Österreich sollen darum künftig weniger Bienen ins Ausland verkaufen. Gleichzeitig starteten im Rahmen von Smart Bees zahlreiche Zuchtprogramme. Dutzende Schulungen fanden statt, um Imker in Europa bei der Zucht heimischer Arten zu helfen. Die europäische Zusammenarbeit soll auch nach Abschluss des Smart Bees-Projektes weitergehen.
Es wurde ein internationaler Zuchtverband gegründet, der sich jetzt dieses Ziels angenommen hat, in diesen Ländern die Zucht weiterzuführen. Und wir sind jetzt auch dabei, Kryoreserven zu schaffen, das heißt Sperma von Bienenrassen einzufrieren, die kurz vor dem Aussterben stehen, um das vielleicht für spätere Generationen zu erhalten.
Neben dem Artenschutz ist Kaspar Bienefeld und seinen Kollegen der Kampf gegen die Varroamilbe wichtig. Das Tier nistet sich in Wabenzellen ein und saugt das Blut aus den Bienenpuppen. Die Milbe überträgt dabei Viren, sodass ganze Völker absterben. Europaweit mussten Imker dadurch schon große Verluste hinnehmen. Um das Milbenproblem zu lösen, führten die Forscher im Rahmen von Smart Bees aufschlussreiche Experimente durch.
Also hier sind die Gewächshäuser, in denen wir im Sommer die Versuche machen. Hier sehen Sie die Bienenwohnung.
Kaspar Bienefeld erklärt den Versuchsaufbau. Die Bienenwohnung ist ein ca. 50 cm hoher Kasten. Im Stock ist es dunkel, die Forscher haben darum eine Infrarotkamera installiert. So können sie die Bienen am Computer beobachten. Zur Unterscheidung tragen die Tiere kleine Plättchen mit Zahlen auf ihrem Brustpanzer. So markiert laufen sie auf den Wabenzähnen herum. Einige dieser Zähne haben die Forscher mit Varroamilben infiziert.
Manche Bienen sind in der Lage, durch den Zelldeckel zu erkennen, ob diese Brutzelle befallen ist. Das sind sehr, sehr wenige Spezialisten, die das können. Wir können dann jede einzelne Biene beobachten und können dann feststellen, welche von diesen Bienen in der Lage sind, diese Varroa-infizierten Zellen zu erkennen und auszuräumen.
Wenn eine Biene den Milbenbefall bemerkt, säubert sie die Zelle. Umso mehr Tiere dieses Verhalten zeigen, desto eher hat das Volk eine Chance zu überleben. Doch warum erkennen nicht alle Bienen den Parasiten? Molekulargenetische Untersuchungen lieferten die Antwort.
Wir haben festgestellt, dass die Marker, die wir gefunden haben, in der Nähe von Genen liegen, die mit dem Geruchsvermögen in Verbindung stehen. Das heißt, Bienen, die resistent sind, die das Merkmal zeigen, sind Bienen, die besser riechen können. Die können also besser erkennen, ob eine Puppe befallen ist mit diesem Parasiten oder nicht. Und unsere Analysen haben eindeutig gezeigt, dass nicht der Parasit an sich erkannt wird, sondern die Schädigung, die dieser Parasit an den Puppen auslöst.
Schon im kommenden Jahr wird voraussichtlich ein DNA-Chip auf dem Markt sein, der schnell und kostengünstig die Gene einer Biene ausliest, um zu prüfen, ob das Insekt Varroamilbenbefall riechen kann. Züchter haben dann die Möglichkeit, nur Bienen zu vermehren, die den Milbenbefall erkennen. Ein weiterer Schritt, um das Überleben und die Vielfalt der Honigbienen in Europa zu schützen, sagen die Forscher.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Zeitfragen Wirtschaft und Umwelt. Es gibt die Steingärten, die Biotope sind. Bepflanzt mit Polsterstauden, Zwiebelgewächsen, Gräsern und Kräutern, beherbergen sie Insekten und Spinnentiere, Eidechsen und sogar Igel. Im Gegensatz dazu sind moderne Schottergärten meist biologisch tot. Immer öfter aber begegnen einem genau diese Steinöden. Einer macht es vor, der Nachbar macht's nach. Männer übrigens schätzen Schottergärten wegen ihrer Zweckmäßigkeit. Frauen finden sie pflegeleicht und modisch, ergab eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung. Ernst Ludwig von Aster über Steine des Anstoßes.
Immer wieder krallt sich die Schaufel des Baggers in den märkischen Sand, schafft Platz für Fundament und Keller. Noch ein Neubau hier auf dem alten Flugplatzgelände in Gartow am Stadtrand von Berlin.
Ist ja gut geworden, das Neubaugebiet. Also sagen wir mal so, früher war ja Flugplatz Gartow und meine, das, was hier zugekommen ist, sind schon reichlich Leute, reichlich. Ja, aber so im Großen und Ganzen, wir wohnen ja schließlich im Grün, ist doch herrlich.
Sagt der Mann, seine Frau wiegt den Kopf, zeigt auf einen Vorgarten. Weiß glänzen Kieselsteine in der Sonne hinter einem schwarzen Metallzaun. Eine kleine Konifere ist die einzige Pflanze im Garten.
Zugemacht.
Ja, das sind halt die jungen Leute, die neu hierher kommen. Die wollen das nicht grün haben. Kann man ja verstehen. Macht ja alles Arbeit.
Ein Stückchen weiter schiebt eine Enddreißigerin ein rosafarbenes Damenrad mit geblümten Satteltaschen. Ihr Sohn wartet vor der neuen Grundschule.
Auf den Sattel? Na dann gut.
Seit 9 Jahren lebt die Familie hier im Neubaugebiet und hat in der Nachbarschaft die Steingärten wachsen sehen.
Bei uns wird es überwiegend deswegen gemacht, weil schlechte Sachen wachsen. Also vorne meistens in den Vorgärten sieht der Rasen dann nicht schön aus, weil nichts wächst. Und deshalb haben sich viele entschlossen, das zu machen.
Langsam schiebt sie mit ihrem Sohn die Straße entlang, vorbei an zweigeschossigen Einfamilienhäusern. In den Vorgärten wenig grün, viel grau. Eine geologische Exkursion. Roter Marmorkies, Taunusquarz, Rheinkies, Yellow Sunsplit, Carrara Marmorkies, Stein an Stein. Das Kilo kostet zwischen 20 und 90 Cent.
Tatsächlich aus dem Baumarkt, ja. Kann man bestellen und dann säckeweise anliefern lassen.
Das ist der große Eichelbohrer. Der gehört zu den Rüsselkäfern, wie man hier unschwer sehen kann, denn sein Rüssel ist genauso lang wie der Körper.
Wenn Jutta Sandkühler bei der Arbeit ihren Computer startet, hat sie als erstes den skurrilen Eichelbohrer vor Augen. Das freut die Biologin jedes Mal. Sie ist Geschäftsführerin vom Naturschutzbund Berlin, kurz NABU. Doch nur wenige Mausklicke weiter ist es mit der Naturfreude vorbei.
Der NABU-Bundesverband hat einen Fotowettbewerb ausgelobt. Für die in Anführungsstrichen schönsten Schottergärten.
Gärten des Grauens steht dort und Steinwüsten erobern die Vorgärten. Momentaufnahmen aus ganz Deutschland. Alle Adressen sind anonymisiert. Niemand soll an den Pranger gestellt werden. Nur die zunehmende Versteinerung.
Wir sehen einen Steingarten in Neuansbach, der tatsächlich nur aus Kies besteht. Eine Keramikeule blinzelt auf die Straße und eine Bank steht tatsächlich auf der Fläche.
Seit ungefähr 7 Jahren boomt der Schottergarten in Deutschland, sagt Sandkühler. Was den Stein genau ins Rollen brachte, ist unklar. Viele vermuten eine Auftragsflaute im Garten- und Landschaftsbau. Auf jeden Fall wird immer öfter der Garten zum Steinbau.
Eigentlich geht diese Fläche als Lebensraum komplett verloren. Also wir haben weder Pflanzen dort noch die von den Pflanzen oder in den Pflanzen lebenden Tiere. Das heißt, für Flora und Fauna sind diese Ausgestaltungen von Garten ökologisch komplett wertlos.
Nur ein ökologischer Malus für die Schotterlandschaft.
Tatsächlich ist es so, dass die gewachsene Bodenoberfläche ausgehoben wird und dann wird ein Vlies eingelegt, was verhindern soll, dass aus dem Boden Unkraut in Anführungsstrichen hochwächst. Es wird aber auch häufig dafür Teichfolie verwendet. Diese Teichfolie ist nämlich in der Regel nicht wasserdurchlässig und das Wasser wird dann abgeführt und landet meistens dann auch in der öffentlichen Entwässerung.
Unten Folie, oben Kies oder Schotter, unterm Strich eine Versiegelung der Oberfläche. Nichts kann versickern, das schafft Probleme für den natürlichen Wasserhaushalt und die Kanalisation. Und strahlt im Sommer, so richtig die Sonne, sorgen die Gärten für nachhaltige Heizeffekte.
Dadurch, dass keine Pflanzen wachsen in diesen Gärten, wird auch keine Verdunstungskühle produziert. Gleichzeitig speichern die Steine die Hitze, die Temperatur und geben sie dann in der Nacht an die Umgebung ab. Das heißt, es kommt hier lokal zu Temperaturerhöhungen.
Wasser- und Hitzestau plus Tier- und Pflanzenfeindlichkeit. In den Zeiten von Artenschwund und Klimawandel haben inzwischen die ersten Kommunen die Notbremse gezogen und einen Schotterstopp für Neubaugebiete verhängt.
In Dortmund ist es so, in Darmstadt ist es so, in verschiedenen Städten wird es gerade auf den Weg gebracht.
Das aber sorgte prompt politisch für Ärger. Die CDU Dortmund etwa protestierte. Dabei ist ein ausdrückliches Verbot oft nur eine Bekräftigung bereits bestehender Regelungen. In Berlin zum Beispiel gibt es § 8 der Bauordnung.
Eigentlich ist es in Berlin auch gar nicht zulässig, diese Gärten anzulegen, denn die Bauordnung sagt, dass die Geländeflächen, die nicht bebaut sind, wasseraufnahmefähig herzustellen sind oder zu belassen sind und dass sie zu begrünen und zu bepflanzen sind.
Die Mutter mit dem Sohn auf dem Fahrradsattel schiebt die letzten Meter durchs Neubaugebiet. Beim Starkregen im Juli 2018 standen hier etliche Keller unter Wasser. Die Kanalisation war mit den ablaufenden Wassermassen überfordert. Pünktlich zu Beginn der Gartensaison hat auch die junge Familie das Baumarktangebot studiert. Nun will auch sie nach 9 Jahren in die Steingärtnerei einsteigen.
Wir wollen wegen des Unkrauts, damit es ordentlicher ist, genau.
Schwarz-weiß soll die Steinlandschaft werden, ordentlich und kontraststark. Und dabei will sich die Familie von niemandem reinreden lassen.
Also man kauft ein Grundstück, dann darf man sich, finde ich, auch aussuchen, wie man es gestalten möchte. Ich meine, man hat ja schon die Auflage, so und so viel darf nur bebaut werden. Da finde ich, sollte einem die Freiheit schon gegeben werden, das zu machen, wie man möchte.
Ordentlich sortierte Steine, abgeladen im Vorgarten, aufgelesen von Ernst Ludwig von Aster. Und wir bleiben bei dem Versuch, Ordnung in die Natur zu bringen. Ein elementares Problem sozusagen. Frank Kasper und Jennifer Rieger haben die Grundbausteine des Universums, die chemischen Elemente, gut sortiert und akustisch verpackt für unsere Reihe zum Periodensystem.
Das Periodensystem wird 150.
Es ist das ABC der Natur.
Periode 3.
Auf Ihr Wohl.
Santé.
Gläser. In geselliger Runde klingen sie wie Musik. Glas war schon im alten Ägypten bekannt. Sein Hauptbestandteil ist auf unserem Planeten so reichlich vorhanden wie Sand in der Sahara.
Name?
Silizium. Vom lateinischen Wort silex für Kiesel.
Symbol?
Si.
Ordnungszahl?
14.
Silizium ist nach Sauerstoff das zweithäufigste Element in der Erdkruste. Die Verbindung beider Elemente, Siliziumdioxid, ist Quarzsand. Als Halbleiter ist das Element inzwischen unverzichtbar. Die Mikrochips in unseren Computern oder Smartphones bestehen aus hauchdünnen Siliziumscheiben.
Die digitale Welt ist buchstäblich auf Sand gebaut, schreiben die Medienwissenschaftler Stefan Rieger und Benjamin Bühler in ihrem Buch »Bunte Steine«.
Die Virtualität, die neue Lebendigkeit oder der Schein des lebendigen in computergenerierten Medienwelten sind Effekte von Techniken auf der Grundlage von Silizium.
Aber könnte es auch wirkliches Leben auf der Basis von Silizium geben? Das Element gehört im Periodensystem zur selben Gruppe wie Kohlenstoff, der Baustein des Lebens. Einige Astrobiologen und Science-Fiction-Autoren glauben deshalb, dass auf anderen Planeten Lebensformen existieren könnten, deren Körperzellen aus Siliziumverbindungen bestehen.
Faszinierend.
Obwohl es viele Eigenschaften mit Kohlenstoff teilt, ist Silizium für Biochemie nur bedingt geeignet, meint Roger Alberto von der Uni Zürich.
Siliziumverbindungen, die sind typischerweise sehr instabil. Also zerfallen gern, wenn Wasser da ist, zerfallen mit Sauerstoff. Silizium ist einfach viel reaktiver.
Bis wir andere Planeten bereisen können, um nach Leben aus Silizium zu suchen, wird auf der Erde mithilfe von Mikrochips Weiterleben simuliert.
Silizium. Seit uralten Zeiten ein treuer Begleiter der Menschheit.
Als Glasbaustein und Hightech-Element.
Oh